Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.
Liebe Gäste, ich kann jetzt den Vortrag von den Herren Frank Becker und Konrad Rosenbaum zum Thema Plattenschlüssel, chiffrierte Dateisysteme unter GNU Linux ankündigen. Bitte schön.
Danke. Also hallo erstmal von unserer Seite. Wie manchmal üblich möchte ich mit einer kurzen Werbung anfangen. Wie ihr sicherlich alle wisst, gibt es zurzeit wieder viel Aufregung um Softwarepatente und wir möchten die Chance hier auf den Chemnitzer Linux-Tagen nutzen, am Stand vom Chaos Computer Club Dresden eine Unterschriftenaktion zu machen. Also wenn ihr eine Meinung dazu habt, zu Softwarepatenten, kommt einfach hin, unterschreibt und wir schicken das an die Abgeordneten im EU-Rat und EU-Parlament. Dankeschön. Okay. Zum Vortrag. Muss mal ein bisschen auf den Zettel mitschielen. Ja, vorgestellt wurden wir. Wir machen einen Vortrag über verschlüsselte Dateisysteme unter Linux. Ich bin froh, dass Konrad hier diesen Vortrag mitmacht, weil man Kryptographie nur anwenden kann, wenn man auch ein bisschen weiß zumindest, was man da verwendet. Und Konrad beschäftigt sich schon ziemlich lange mit Kryptographie und ist da wesentlich fitter in dem Gebiet. Und er wird eine kurze Einführung erstmal in das Gebiet Kryptographie machen. Da, wie gesagt, nichts sträflicher wäre, als hier irgendwie eine Serie von Kommandos euch an den Kopf zu werfen. Und die tippt dann vielleicht jemand, ohne sich darüber klar zu sein, was er dort tippt. Okay, und deswegen übergebe ich jetzt an Konrad für die Einführung in Kryptographie.
Okay, bin ich zu verstehen? Gut. Erstmal zu Grundlagen. Kryptographie ist nicht ein kleines bisschen Staub, das man irgendwo draufstreut und dann hofft, dass die gute Fee es auch wirklich gut gemeint hat. Da steckt harte Mathematik dahinter. Man teilt die verschiedenen Algorithmen, die benutzt werden, ganz grob in Cipher, Hashes, symmetrische, asymmetrische Verfahren und diverse High-Level-Protokolle ein. Ich werde jetzt ein bisschen was zu den Grundlagen erzählen. Was ist ein Cipher? Was ist ein Hash? Mit was für Schlüssellängen sollte man arbeiten? Was unterscheidet sich zwischen symmetrischen und asymmetrischen Verfahren? Und was die meisten ignorieren, ganz wichtig, was für Zufall sollte man verwenden? Am Schluss noch ein bisschen angewandte Paranoia. Bruce Schneier hat mal über sich selber gesagt, I'm a professional paranoid. Ich bin ein professioneller Paranoide. Man muss das in Sachen Kryptographie wirklich sein. Wenn da auch nur eine kleine Lücke drin ist, ist das ganze Protokoll sinnlos. So, Cipher. Cipher sind komplexe mathematische Funktionen, die einen Input in einen Output transformieren. Okay, das kann so ziemlich jedes Programm, außer einige von Microsoft vielleicht. Diese Funktionen sind parametrisierbar. Der Parameter nennt sich in der Regel Schlüssel. Das Wichtige daran ist, dass die Transformation ohne das Wissen des Schlüssels nicht nachvollziehbar ist. Der einfache Fall sind die symmetrischen Cipher. Man hat einen Schlüssel, mit diesem Schlüssel kann man verschlüsseln und mit diesem Schlüssel kann man auch die Umkehroperation durchführen. Zweite wichtige Funktion, Hashes bzw. Message Digests, die transformieren einen beliebig langen Datenblock in einen Block fester Länge. Bekannt sind zum Beispiel Algorithmen wie MD5 oder SHA-1. MD5 erzeugt einen Block von 128-Bit-Länge, SHA-1 einen von 160-Bit-Länge. Kleiner Tipp nebenbei, MD5 sollte man nicht mehr verwenden. Der ist definitiv geknackt. SHA-1 ist theoretisch geknackt, aber hat zumindest noch ein paar Monate zu leben. Es gibt Nachfolgealgorithmen, SHA 256, 384 und 512, glaube ich. Die sind noch nicht ganz so gut erforscht und sind auch noch nicht standardisiert. Es gibt noch keinen Grund, in Panik zu verfallen. Die Kryptografen werden Bescheid sagen, wenn es soweit ist. Asymmetrische Verfahren. Der Unterschied zu den symmetrischen ist, es gibt zwei unterschiedliche Schlüssel. Man benutzt einen Schlüssel zum Verschlüsseln und einen Schlüssel zum Entschlüsseln. Man nennt das auch Public Key und Private Key. Nach Möglichkeit sollte man den zum Entschlüsseln geheim halten. Der Trick dahinter ist, dass dieser geheime Schlüssel nur sehr schwer aus dem öffentlichen Schlüssel zu berechnen ist. Im Normalfall sollte es so sein, dass das mit heutiger Technik länger dauert, als das Universum überhaupt dauern wird. Wie das so üblich ist in der Kryptographie, sollte man aber nicht drauf wetten. In 10 Jahren könnte irgendein verrückter Mathematiker ankommen und sagen, hey, ich hab's geknackt. Zufall. Ob man es glaubt oder nicht, Zufall ist in der Kryptographie verdammt wichtig. Die Sicherheit von sämtlichen kryptografischen Verfahren hängt daran, dass man den Schlüssel nicht erraten kann. Demzufolge sollte der Schlüssel auch wirklich sehr, 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 sehr schwer zu erraten sein, nach Möglichkeit vollkommen zufällig. Was zeichnet guten Zufall aus? Guter Zufall ist Zufall, wo der n plus erste Block aus dem vorhergehenden Block nicht zu folgern ist. Nach Möglichkeit sollte es auch umgekehrt gelten. Der n-te Block sollte nicht aus dem n plus ersten zu folgern sein. Der Zufallsstrom sollte nicht aus bekannten Parametern ableitbar sein. Also egal wie viel Mathematik man dahinter steckt, wenn das eigene Geburtsdatum als Initialisierungsfunktion für den Zufallsstrom genutzt wurde, ist das Ganze wertlos. Unter Linux gibt es Gott sei Dank mehrere Devices, die man benutzen kann. Es gibt da das bekannte DevRandom. Ich habe da mal ein halbes Wochenende damit verbraucht, mir den Source anzugucken. DevRandom füttert sich aus den Zufälligkeiten in den Interrupts und aus Eingaben von der Tastatur und der Maus, zumindest dem zufälligen Teil davon. Meiner Meinung nach ist das relativ guter Zufall. Es kommen da über die Interrupts ungefähr 150 Bit bis 150 Byte je nach Rechner pro Sekunde zusammen. Wer sehr paranoid ist, kann natürlich dann einen schönen großen Block von DevRandom nochmal durch einen Hash durchjagen. Dann wird das Ganze ein bisschen komprimiert und auch ein bisschen zufälliger. Es sei denn, man benutzt MD5. Ein Device, das nur wenige kennen, DevHaviRandom. Die Besitzer eines AMD, VIA oder bestimmter Intel-Boards haben einen Zufallsgenerator auf dem Motherboard drauf. Der kann über dieses Device angesprochen werden. Der ist ein bisschen schneller. Sollte, zumindest nach Aussage der Hersteller, mindestens so sicher sein wie DevRandom selber. Problem ist, man kann da nicht reingucken. Selbst wenn man bei AMD arbeitet, lassen die Chip-Designer einen nicht reingucken. Ich hätte es fast probiert. Man sollte nicht verwenden, DevU-Random. Die Sequenz von DevU-Random ist unter bestimmten Bedingungen vorhersagbar. Die bestimmten Bedingungen sind sehr einfach herzustellen. Man fragt einfach sehr viel Zufall hintereinander weg ab. Kleiner Hinweis, sollte SHA-1 demnächst komplett geknackt sein, ist damit auch DevRandom kompromittiert. Weil man kann dann DevU-Random benutzen, um die Zufallssequenz von DevRandom zu knacken. Ansonsten liegt da ein kompletter Hash-Zyklus dazwischen und das ist nach bisherigem Kenntnisstand sicher. Schlüssellängen. Schlüssellängendiskussionen werden oft nach dem Motto geführt, Edge, mein Pinguin ist ja viel größer als deiner. Es ist Unfug. Nach heutigem Wissen ist ein 2048-Bit langer Schlüssel nicht wesentlich sicherer als ein 1024-Bit-Schlüssel. Jedenfalls, wenn man sichere Algorithmen benutzt. Die Rechenzeit, die man braucht, um einen 1024-Bit-RSA-Schlüssel zum Beispiel, wenn er gut eingesetzt wird, zu knacken, ist ein bisschen länger, als dieses Sonnensystem noch halten wird, ungefähr um Faktor 1000. Das Ganze nochmal um... Das Ganze nochmal um Faktor 2 hoch 1024 verlängern zu wollen, bringt nicht so viel. Man sollte jedes Mal beachten, dass ein zu großer Schlüssel zusätzliche Rechenzeit kostet, und zwar signifikant zusätzliche Rechenzeit. Ein doppelt so großer Schlüssel bringt in der Regel den 2- bis 3-fachen Rechenaufwand. Andererseits sollte der Schlüssel auch nicht zu klein sein. Ansonsten freuen sich die Leute von der NSA, die haben da schöne große Cluster irgendwo im Keller stehen und lassen die Cluster halt mal ein paar Minuten rechnen. Allgemeine Richtwerte sind im Moment 128-Bit für symmetrische Schlüssel. Das kann sich in 5 bis 10 Jahren gründlich geändert haben. Und 1024 bis maximal 2048-Bit für die asymmetrischen Algorithmen, je nach Algorithmus. Falls man so verrückt ist, elliptische Kurven einzusetzen, obwohl sie noch nicht vollständig erforscht sind, kann man, glaube ich, wesentlich kleinere Schlüssel wählen. 160-Bit sollte man für die Hashes benutzen. 160-Bit klingt toll. Das Gemeine an Hashes ist, der interessanteste Angriff ist der sogenannte Geburtstagsangriff. Da halbiert man die Hashlänge. Das heißt, ein 160-Bit-Hash hat eine Resistenz von 1 zu 2 hoch 80. SHA-1, der ein kleines bisschen geknackt ist, hat eine Resistenz von 1 zu 2 hoch 69, obwohl er 160-Bit breit ist. Leider scheint die chinesische Regierung da noch die Hand auf das Paper zu halten. Es ist noch nicht bekannt, wie genau das geknackt wurde. Angewandte Paranoia. Regel Nummer 1. Trust no one. Nicht mal euch selbst. Also keine sensitiven Daten irgendwo herumliegen lassen. Irgendwer interessiert sich für den Memory Stick. Irgendwer wird ihn lesen und kopieren. Auf keinen Fall Software einsetzen, die niemand sehen darf. Man sieht haufenweise Werbung von Unternehmen. Wir haben den tollsten, neuesten, coolsten Kryptoalgorithmus erfunden. Nee, aber sehen darfst du ihn nicht, weil sonst ist er nicht mehr sicher. Das sollte man sofort fallen lassen. Diese Algorithmen sind in der Regel so schlecht, dass DVD Jones wahrscheinlich drüber gelacht hätte. Beim DVD-CSS-Algorithmus hatte er zumindest noch ein paar Wochenenden Spaß. Bei den meisten dieser Algorithmen würde er sich wahrscheinlich unterfordert fühlen. Be conservative. Man sollte immer bewährte Algorithmen einsetzen, nichts Neues, Tolles. Man sollte ausgetestete Programme benutzen. Jeder Programmierer macht Fehler. Ich sollte es wissen, ich bin Programmierer. Ich mache haufenweise Fehler, kilobyteweise. Ein Programm sollte also mindestens über die Beta-Phase hinaus sein. Und allgemeiner Grundsatz aus der IT-Security, Onion Configuration, man sollte mehrere Verteidigungsschichten aufbauen. Also nicht auf die Firewall alleine verlassen, sondern auch noch die Festplatte verschlüsseln oder nicht darauf verlassen, dass die Firewall schon jeden abhalten wird, aber wenn man den Rechner dann offen stehen lässt, ohne Bildschirmschoner, der nach Möglichkeit nach einem Passwort fragt, dann kann sich halt doch jemand dran setzen. Also ein kleines bisschen aufpassen. So, das ist dein Teil.
Okay, wir kommen jetzt langsam zum praktischen Teil des Vortrags. Wie erzeuge ich jetzt überhaupt so einen Key? Also da könnte ich jetzt irgendwie mir den ausdenken. Ich nehme also meine Autonummer und Geburtsdatum von meiner Großmutter und packe das irgendwie zusammen. Das ist aber alles nichts. Wenn wir schon dieses Random Device haben, dann können wir das auch benutzen. Und hier oben ist halt, wie man das früher bei dem alten Cryptoloop, komme ich gleich noch dazu, was es ist, zum Beispiel gemacht hat, also mit dem DD von DefRandom, das alte LO-Setup, komme ich auch gleich dazu, das hatte noch einen Text-Input gefordert und deswegen wird der hinten noch mit OD-X in Hexa umgewandelt. Die im aktuellen 2.6er-Kernel, die Methode DMCrypt, da kann man auch mit dem DM-Setup ein bisschen Zufall aus der Random rausholen und das durch ein Programm Hashalot schicken. Da kann man also eine Hash-Funktion angeben und das Ding kurvt dort ein paar hundert Runden durch den Hash und hat dann halt einen Key. Oder man nimmt gleich das ganze vereinfachende Applikation CryptSetup und die ruft im Hintergrund Hashalot auf und generiert dadurch einen sicheren Schlüssel. Wichtig dabei ist natürlich, wenn wir so einen Key haben, dann sollte man den niemandem geben und deswegen legt man den eigentlich nicht irgendwo auf der Platte ab, wo vielleicht andere User Zugriff drauf haben, auch was weiß ich, wenn der jetzt unter /root liegt. Ich meine, da kann es immer mal einen Exploit geben, auch unter Linux, wir werden nur wissen. Und plötzlich ist der Nutzer rangekommen und dann ist das ganze Plattenverschlüsseln sinnfrei geworden. Deshalb ist es halt besser, den irgendwie auf einem USB-Stick abzulegen oder auf einer Floppy. Vorsicht dabei, solche USB-Sticks gehen natürlich auch gern mal kaputt. Also sollte man sich dort über ein sicheres Backup Gedanken machen. Eine blöde Sache gerade bei Laptops ist Suspend to Disk. Wenn der Laptop in diesem Suspend-Mode wegkommt und der andere klappt den auf und ja, dann muss ich eigentlich auch keine Platte verschlüsseln, weil dann natürlich alles frei ist. Aufpassen muss man auch, dass solche Keys nicht im Swap landen. Deswegen kann man aber auch den Swap gleich mit verschlüsseln. Wie gesagt, man kann den Key jetzt auf dem USB-Stick ablegen oder wenn ich meine Dateisysteme, was weiß ich, auf einem Webserver oder so, oder einem File-Server verschlüssle, dann kann ich natürlich auch den Key irgendwie auf einem vertrauenswürdigen System halten und dann einfach rüberpipen auf das System und was hier jetzt dargestellt ist, das Ganze über SSH und dann gleich noch das Laufwerk mounten. Ich komme dann gleich noch zu den ganzen Beispielen. Oder eben ich nutze Programme, die gut getestet sind, wie GnuPG, um meine Keys zu verschlüsseln. Ein USB-Stick, auf dem man solche Keys hat, den sollte man also immer irgendwie dicht am Körper tragen. Da sind meistens solche Bändchen dran, kann man sich um den Hals hängen. Da merkt man zumindest, wann er weg ist. Und wenn man den Key natürlich plain auf seinem USB-Stick lagert, dann ist natürlich sofort alles kompromittiert, wenn der weg ist. Also wenn man den mit GnuPG geschützt noch da drauf legt, kann man zwar nicht mehr automatisch mounten, aber man muss sich keine Gedanken oder keine großen Gedanken machen, wenn der USB-Stick weg ist. Ja, zu GnuPG muss ich also die Passphrase merken, aber die sollte man so und so auswendig wissen und nicht irgendwo hingeschrieben haben. Es gibt im Internet genügend Anleitungen, wie man solch eine sichere Passphrase selber bilden kann. Und das hatte ich schon angesprochen, eine Kombination zwischen einem Key auf einem USB-Stick zum Beispiel oder einem Floppy und GPG ist eigentlich schon nicht schlecht. Andere Ideen wären, den PGP-Key auch nicht irgendwie auf der Platte liegen zu lassen, dass den sich jemand runterkopiert und dann versucht anzugreifen. Es gibt mittlerweile von der Firma des GnuPG-Hauptentwicklers Werner Koch G10-Code heißt die, solche kleinen Kryptokarten, die gehen mit Smartcard-Readern, die wesentlich teurer sind als die Karten, die gibt es so für 16 Euro ungefähr, auf so einer Kryptokarte speichern und damit ist der PGP-Key kopiergeschützt. Das ist das, was die Musikindustrie schon jetzt eine ganze Weile versucht mit MP3-Dateien. Übrigens, wer förderndes Mitglied werden will, der Free Software Foundation, der bekommt so eine Karte geschenkt. So, aber jetzt zur eigentlichen Verschlüsselung. Ein paar Sachen aus der Praxis. Es gibt grob zwei Möglichkeiten. Das eine ist, das Ganze im User Space zu machen. Da gab es mal ein Programm, das wird aber schon eine ganze Weile nicht mehr maintained oder zumindest nicht mehr weiterentwickelt. Maintained weiß ich nicht genau, was über NFS eine Verschlüsselung macht, würde ich von abraten, gerade wenn man an die Sicherheit von NFS und so weiter denkt. Es gibt eine weitere Implementation, die auf diesen virtuellen Dateisystemen des Linux-Kernels aufsetzen, EncFS. Und die zeige ich dann gleich an einem Beispiel. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeiten im späten 2.4er-Kernel und anfangs im 2.6er nach CryptoLoop, das vom Linux-Magazin und von der polnischen Zeitung Hacking noch ziemlich stark beworben wird, verstehe ich nicht ganz, als die Standardmethode unter Linux-Dateisysteme zu verschlüsseln. Dazu gibt es schon ziemlich lange ein Konkurrenzprojekt, LoopIIS, was meiner Meinung nach ein bisschen besser implementiert ist. Eine höhere Sicherheit bietet. Okay, und ab dem 2.6.4er-Kernel gibt es DM-Crypt, wobei man das, kommen wir dann später noch dazu, warum, erst ab dem 2.6.10er einsetzen sollte. Das CryptoFS, was auf LUFS aufsetzt, hat also nimmt zwei Verzeichnisse, in einem liegen die ganzen Dateien verschlüsselt, auch die Dateinamen werden geändert. Das Problem dabei ist, dass man natürlich noch ein bisschen über die Größe sieht, was da in den Dateien ungefähr drinstehen könnte. Und man hat ein anderes Verzeichnis, wo dann die Sachen im Plaintext drinstehen. Hier ist mal kurz gezeigt, wie das Ganze geht. Man sollte aufpassen, in der README stehen hier, Moment, haben wir den Cursor? Hier. In der README stehen an der Stelle nur zwei Slashes, dann funktioniert es nicht, weil das LUFS-Cert an der Stelle einen Host erwartet, weil man darüber auch per FTP und SSH und sonst wie Dateisysteme auf fremden Rechnern mounten kann. Ganz nette Sache. Mir gefällt dieses EncFS besser, schon aus dem Grund, weil auf der Homepage von EncFS ein Benchmark gezeigt ist, wo steht, dass wenn man mit Bonnie++ einen Benchmark-Test macht, das Crypto-Setup crasht. Das lässt sich nachvollziehen, das ist wirklich so. Allerdings habe ich ein anderes Benchmark-Programm gefunden, mit dem man EncFS abschießen kann. Also es ist nicht immer eine gute Möglichkeit. Ich zeige vielleicht mal ganz kurz, wie das so funktioniert, an einem kurzen Beispiel. Ich mache erstmal schnell die zwei Verzeichnisse. So, was ich jetzt gemacht habe, ich habe zwei Verzeichnisse angelegt, eins Enc, eins Plain. In Enc möchte ich gerne die verschlüsselten Dateien drin haben, in Plain das, womit ich arbeite. Das EncFS fragt mich jetzt, wie ich das Ganze machen will, also möchte ich eine Expertenkonfiguration machen oder den vorkonfigurierten paranoiden Modus. Das klingt gut, das geht schnell, er fragt mich nach einem Passwort, das gebe ich zweimal ein und schon ist alles passiert. Ich schreibe jetzt einfach mal eine Datei in Plain. Ich habe jetzt also das Wort fu in die Datei bar unter tempdemoplane geschrieben, kann mir das anzeigen, steht also wirklich fu drin. Und jetzt gucke ich mal, was in dem Verzeichnis Skript drin steht. Das sehe ich also. Es sind zwei Dateien angelegt worden. Die eine heißt .encfs5. Da stehen die Informationen drin über das Kryptofilesystem. Und es gibt, ist eine weitere angelegt worden. Lese ich jetzt nicht vor, weil, kann ich so gut lesen. Und da sieht man als erstes, dass also der Dateiname geändert wurde. Und, gut, der Inhalt ist auch nicht wirklich vorlesbar. Ich kann mir jetzt die Infos über das Kryptofilesystem noch anzeigen lassen. Und da sehe ich halt, dass der paranoide Modus mit AES verschlüsselt ist. Die nehmen 256 Bit, ein Block-Size von 512, und das kann man sich dann mal in Ruhe zu Hause beim Ausprobieren angucken. Ein anderer Vorteil ist, dass ich das Ganze als User machen kann und es bedarf keines Kernel-Moduls, was ich noch extra laden muss, im Gegensatz zu dem Krypto-Setup. Bevor wir jetzt anfangen, Partitionen zu verschlüsseln, hatten wir vorhin gesagt, man muss immer aufpassen mit dem Swap, dass da keine verschlüsselten Sachen drin liegen bleiben, die man dann im Swap-Space einfach so auslesen kann. Das könnten also irgendwie die Keys sein. Bei GnuPG muss man aufpassen, das packt zwar keine Keys irgendwie in Swap, es kann aber passieren, dass Daten, die GnuPG bearbeitet, im Swap landen. Ja, und viel wichtiger noch, die Liebesbriefe, die können natürlich auch dort landen. Womit wollen wir CryptoSwap, also den Swap-Bereich verschlüsseln? Ich werde es einmal zeigen mit GlobIS und dann noch mit dem Device-Mapper, der im Crypt. Also wichtig ist bei der ganzen Sache, nehmen wir einfach jedes Mal einen neuen zufälligen Key, weil den Swap brauchen wir nach dem Reboot und so nicht mehr. Mit DM-Crypt sieht man also an der Stelle hier, was wir machen. Wir überschreiben erstmal den Swap-Bereich, falls dort irgendwie noch Daten liegen, was wir vorher irgendwie mal draufgeschrieben hatte, wo man dann genau sehen kann, also an welchen Stellen liegen jetzt verschlüsselte Daten und wo nicht und so. Deswegen machen wir das erstmal platt, überschreiben es mit Nullen. Und nehmen dann den Befehl cryptsetup, sagen, wir wollen als Cipher Blowfish verwenden mit einer Schlüssellänge von 128 Bit. Er soll sich den Key aus defrandom ziehen und unter defmapper dann ein Device anlegen, was swap 0 heißt. Und er soll bitte die Partition 1 auf der ersten IDE-Platte benutzen. So, wenn wir das gemacht haben, haben wir also unter DevMapper das Device Swap 0. Auf dem kreieren wir jetzt ein Swap Space, geben das Disk Label Swap 0 und schalten dann einfach noch den Swap an. Und fertig ist es. Ich habe das übrigens ausprobiert, das sollte also dann so funktionieren. Die Frage ist, ob man die Folien ziehen kann. Ja, die stellen wir natürlich zur Verfügung. Das Ganze mit LoopIS war ein bisschen anders gezeigt. Ich kann mir also meine etc/fstub, wenn ich das will, das ist beim Mounten so, beim Hochfahren automatisch passiert, diese Zeile reinschreiben. Da sage ich also auch wieder, auf der VDA1 möchte ich gern über das Loopback Device 6 mit AES 128-Bit verschlüsselt ein Swap anlegen. Ja, und dann wird mit Swap on-A, also wo halt F-Stop durchgeht und alle Swap-Partitionen anlegt, das automatisch gemacht. Und das LO-Setup weiß dann, dass es sich bei Swap den Key automatisch generieren muss. Und ich habe mal mit LO-Setup-A, dann damit kann man sich anzeigen lassen, dieses Loopback-Device, die Einstellung davon. Da steht dann eben, dass er das Loop-IS Multikey verwendet hat, komme ich dann gleich dazu, was das ist, mit AES 128 als Cipher. Gut, ich springe jetzt ein klein wenig zurück. Ich will das Loop-IS noch ein bisschen vorstellen, was das also macht. Das ist also ein verschlüsseltes Loopback-Device, damit, wenn man es nicht verschlüsselt nehmen, kann man irgendwelche CD-Images oder so mounten, die man als File auf der Platte liegen hat. Kennt sicherlich der eine oder andere. Es bietet verschiedene Modi. In V1 gibt es einen Key für alles. In Modus V2 nimmt Loop-IS 64 Keys und verschlüsselt dann also die Sektoren mit den 64 Keys durcheinander. Und in V3, das ist übrigens immer die Major-Version von Loop-IS, da gibt es also mittlerweile eine 3 irgendwas, dann nimmt es die 64 Keys und nimmt noch einen Key für die Initialisierungsvektorberechnung des Ciphers. Die Grafik hier muss man von unten nach oben lesen. Ich habe also unten ein Block-Device oder eine Datei. Es geht beides in dem Fall. Und das kann sein, was ich in dem Fall hier eine SCSI-Platte oder ein RAID-Array oder halt eine Datei. Das Ganze geht durch das Loopback-Device, wird dort verschlüsselt. Es gibt maximal 8 davon, von 0 bis 7. Und dort aufsetzen kann ich dann eben mein Dateisystem. Das mache ich dann also mit MKFS auf dem Devloop 0 in dem Fall. Das andere System, die MCrypt, ist ein Device-Mapper, also der mappt ein Device auf ein anderes virtuelles. Damit kann ich also wieder die SCSI-Platte nehmen, eine IDE-Platte oder ein RAID-Array oder was auch immer. Finde das Ganze dann unter DevMapper, wenn ich es mit CryptSetup aufgesetzt habe, und kann dort drauf auch wieder mein Dateisystem aufsetzen. Wenn ich jetzt das Ganze in der Datei machen will, dann muss ich vorher die Datei mit LO-Setup, also über ein Loopback-Device erstmal als Device zur Verfügung stellen. Ich kann also den Device-Mapper zum Beispiel auf Devloop 0 aufsetzen. Ein einfaches Beispiel für eine Partition. In einem File. Ich erzeuge mir also ein File, 100 MB groß in dem Fall, unter tmp-img. Mit losetup-e sage ich, möchte gerne AES 128-Bit verwenden. Das ganze Ding soll bei Loop 0 rauskommen und die Datei tmp-img verwenden. Habe ich das gemacht, kann ich mir anzeigen, wie das Loopback-Device aufgesetzt ist, hat also die Datei tmp-img. Mit 128-Bit AES Encryption. Ja, und dann kann ich darauf ein X2-Dateisystem zum Beispiel aufsetzen und mounte das Ganze dann. Wichtig ist, man sollte sich immer merken, wenn man eine Datei in einem Journaling-Filesystem hat, dann sollte man kein Journaling-Filesystem verwenden, wenn man über LO-Setup dort so ein Loopback-Device angelegt hat. Das kann man in der README von Loop-IS nachlesen. Grund ist, dass es ansonsten dazu kommen kann, dass Daten, die das Journaling-File-System in einer bestimmten Reihenfolge erwartet, in einer anderen Reihenfolge geschrieben werden. Oder kurz, wenn ich sowas mache, in der Datei X2 und alles ist gut. LoopIS ist Multikey. Ich muss mir also 65 verschiedene Schlüssel generieren. Die kann ich dann mit GnuPG zum Beispiel verschlüsseln und in einer Datei speichern. Und jetzt möchte ich gern mehreren Nutzern die Möglichkeit geben, dieses Dateisystem zu mounten. Deshalb verschlüssel ich dann diesen Key mit den Public Keys der einzelnen Nutzer. Und damit haben dann die einzelnen Nutzer die Möglichkeit, dieses Dateisystem zu mounten. Und ich muss nicht den eigentlichen Key jedem Nutzer geben. Hier mal noch ein Beispiel für ein Redirect mit DM-Crypt. Hier oben das Beispiel, was wir vorhin schon gesehen hatten. Ich habe also auf einem vertrauenswürdigen System diesen Key hier liegen, pipe den auf SSH und sage, dass SSH auf dem Zielsystem FS1 mit Crypted Blobfish 192 Bit mit dem Hash RIPMD160 ein Device anlegen soll, voll 1-Crypt, und soll dazu das Redirect MD0 benutzen und hinterher mounten. Und das ist der dazugehörige FSTAP-Eintrag. In dem Fall kann ich natürlich ein Journaling-Filesystem nehmen, weil es nicht in dem File ist. Mein Beispiel dafür, wie man mit DM-Crypt den Key der Platte wechseln kann. Ich sage extra kann, weil ich empfehle, das nicht wirklich so zu machen. Natürlich erstmal Backup von allem. Man erstellt sich ein Lesemapping, also womit man die Daten wirklich lesen kann. Man erstellt sich ein Schreibmapping mit dem neuen Key und kopiert dann einfach mit DD die Daten rüber. Dumm ist, wenn da irgendwas schief geht, also man sollte vielleicht vorher das Filesystem nochmal checken, nicht, dass es da irgendwie einen Fehler drin gab. Und wenn es schief geht, ist es schief gegangen, dann ist alles vorbei. Deshalb, da wir so und so ein Backup machen müssen, können wir das auch gleich sein lassen und spielen einfach das Backup wieder ein. Hier das Ganze mal mit Befehlen dargestellt. Ich mache also ein Crypt-Setup für das alte, mit dem alten Key. Erstelle das mit dem neuen Key, also CryptSetup fragt mich dann nach einer Passphrase, ich habe immer drei Pünktchen gemacht, und dann kopiere ich einfach das virtuelle Blockdevice alt auf das neue. Und wenn das gut geht, dann ja, habe ich gewonnen. Ein Projekt, was ich bis vor kurzem auch noch nicht kannte, ist Lux. Was die Jungs machen, ist, die speichern Parameter am Anfang der Partition über das verschlüsselte Dateisystem ab. Vorteil davon ist natürlich, ich kann dann vergessen, ob das AES 128 oder Blowfish, Twofish oder sonst was ist. Die Infos kann ich auslesen. Damit geht ein automatisches Mount natürlich leichter, weil ich mir das alles nicht mehr merken muss. Und eine zweite Sache, die sie machen, ist, die legen sogenannte Schlüsselcontainer an. Da wird der Master Key, also der dafür verwendet wird, um die Platte wirklich zu verschlüsseln, dazu verwendet. Der wird einfach nochmal mit einem User Key verschlüsselt und dann in diesen Containern abgelegt. Da könnte man jetzt sagen, Vorteil davon ist, ich kann halt für verschiedene User verschiedene Keys rausgeben. Nur muss ich natürlich auch wissen, wenn ein User Key kompromittiert ist, dann ist auch der Master Key unterm Strich kompromittiert. Also bietet das nicht wirklich viel mehr und ich kann das Ganze auch mit GnuPG, wie vorhin gezeigt, machen. Das Ganze basiert auf TKS1. Das ist so ein Modell für sichere Schlüsselverwaltung. Hier sind nochmal zwei Links dazu, wo das alles ein bisschen beschrieben ist. Ja, dann stellt sich natürlich die Frage Performance von der ganzen Geschichte. Da man bei Performance-Messungen ganz, ganz viel falsch machen kann, gebe ich das einfach weiter und habe hier mal so einen Vergleich aus dem Netz gezeigt, der sehr, sehr gut dokumentiert ist. Ist die URL mit da? Was man halt sieht, ist auf einer normalen Platte, auf einem RAID 1 und RAID 5 Array, das Ganze einmal plain und das Ganze verschlüsselt. Und man sieht halt, dass also schon sobald ich irgendwie ein RAID verwende, die Performance ein bisschen runtergeht. Das Ganze ist mit Bonnie++ gemacht. Und ich sehe, dass wenn ich halt verschlüssele, dann bekomme ich für also reale Werte, das, was ich dann wirklich merke beim Arbeiten auf einem normalen System, so 20-30% Performance-Einbußen vielleicht. Dann ist dort gegenübergestellt LoopIS und DMCrypt. Das Ganze normiert auf 100%. Man sieht also, dass LoopIS mit auf einem Block-Device am schnellsten ist. Man muss dazu wissen, das ist mit dem AES 586 Modul gemacht, wo halt viele Sachen der Verschlüsselung in Assembler geschrieben sind. DMCrypt ist langsamer, aber nicht wirklich merklich so in der täglichen, also in der täglichen Nutzung oder Arbeit damit. Na gut, und wenn ich das Ganze auf einem RAID Array mache, wird es nochmal langsamer. Kommen wir dann nochmal dazu, DMCrypt ist aber jetzt im 2.6.10er und 11er Kernel konzeptionell sicherer als LoopIS. Okay, Konrad zeigt jetzt noch ein paar, oder nicht zeigt, er stellt noch ein paar Angriffe auf Kryptodateisysteme vor. Okay.
So, ganz kurzer Überblick über Angriffe. Ich muss leider zugeben, ich habe nicht alle von den Angriffen auch selber begriffen. Also es gibt verschiedene Formen von Schwächen. Schwäche Nummer 1, der Content Leak. Beim Content Leak ist ein Angreifer in der Lage, Informationen über den Inhalt rauszufinden. Irgendwie schafft er es, da auf der Platte Muster zu finden, die durch die Kryptographie immer noch irgendwie durchgerutscht sind. Watermarking. Da hat die Musikindustrie sehr viel Interesse dran, weil mit Watermarking kann man dem Nutzer Daten unterschieben, die man dann wiederfinden kann auf der Platte. Man kann beweisen, dass diese spezielle Datei da ist. Data Modification Leak ist eine, sagen wir mal, für spätestens Unternehmensspionage sehr interessante Sache. Man kann bei vielen Systemen auf 8 bis 16 Byte genau lokalisieren, wo eine Modifikation an einer Datei stattgefunden hat. Bedingung dafür ist natürlich, dass man sowohl vorher als auch nachher Zugriff auf die Platte hatte. Zum Beispiel, weil der Mitarbeiter den Laptop hat achtlos stehen lassen. Malleable Plaintext. Es ist mit einigen Systemen möglich, Daten gezielt zu manipulieren, zum Beispiel mit CryptoLoop. Die meisten Systeme setzen den sogenannten CPC-Modus der Cipher ein. Das Witzige am CPC-Modus ist, dass vor der Verschlüsselung der Plaintext des Blocks N plus 1 mit dem Ciphertext des Blocks N XOR verschlüsselt wird, also bevor die eigentliche Schlüsseloperation stattfindet. Das kann man ausnutzen, indem man den Ciphertext von Block N ein kleines bisschen modifiziert und dann genau weiß, welches Bit im Block N plus 1 geflippt wurde. Man hat da natürlich den kleinen Nachteil, dass der Block N zu vollkommenem Unfug entschlüsselt wird. Ist bei vielen Systemen aber nicht weiter schlimm. Bei Word-Dateien werden zum Beispiel riesengroße Datenblöcke überhaupt nicht benutzt. Movability. Man kann Blöcke nahezu beliebig vertauschen bei vielen Dateisystemen. Bei den meisten Dateisystemen führt das lediglich dazu, dass die ersten 16 Byte dann zu Unsinn entschlüsselt werden. Anfällig für all diese Angriffe ist der CBC-Modus. Der CBC-Modus wird eingesetzt von CryptoLoop und von LoopIS. Nicht anfällig sind neuere Modi wie CMC, EME, LRW. Es gibt einen LRW-Patch für DMCrypt, der, soweit ich weiß, im neuesten Kernel standardmäßig drin ist. Man sollte also darauf achten, dass man wirklich den LAW-Modus benutzt. Der LAW-Modus ist übrigens noch anfällig für den Data Modification Leak. Ich bin mir nicht sicher, ob irgendein Cryptoloop-Dateisystem für Linux den CMC- oder AME-Modus implementiert. Mir wäre keiner bekannt. Ja, das Nette am EME ist, dass die Blockgröße gleich der Blockgröße des Dateisystems ist. Richtig. Das lässt sich schwer verhindern, es sei denn, man verschlüsselt das ganze Dateisystem in einer EME-Chain, was ein kleines bisschen aufwendig wäre. Also man kann den Data Modification Leak eingrenzen, aber nicht vollkommen beseitigen. Vorsichtsmaßnahmen. Willst du das machen? Gut. Man sollte verhindern, dass DevRandom gesichert wird. Die meisten Linux-Distributionen haben die Angewohnheit, DevRandom auf die Platte zu sichern, wenn sie runterfahren, und wieder zurückzuspielen, wenn sie hochfahren. Das ist eine sehr nützliche Sache, wenn man damit Simulationen macht. Es ist meiner Meinung nach eine verdammt ekelhafte Sache, wenn man damit Kryptographie betreibt. Ganz einfach, ein Angreifer, der den Laptop mal kurz schnappt und die Platte ausliest, weiß ganz genau, welchen Schlüssel ich als nächstes verwende. Man sollte immer sichere Passphrasen nehmen. Der Vorname der eigenen Mutti oder des eigenen Vatis ist keine sichere Passphrase. Eine sichere Passphrase ist etwas schön Langes, was man sich selbst merken kann, aber wo niemand anderes drauf kommt. Das heißt in der Konsequenz auch, ich kann zwar die Werke von Shakespeare auswendig kennen, aber wenn jemand weiß, dass ich das tue, dann kann ich das vergessen. Dann ist auch ein ganzer Absatz Shakespeare keine sichere Passphrase. Dann sollte ich lieber ein Stückchen von Moby Dick zitieren. Ein USB-Stick mit einem Key drauf niemals liegen lassen. Frank hat das schön vorgeführt, am besten um den Hals hängen. Und auf gar keinen Fall in die Laptoptasche. Falls ihr euch wundert, ja, ich habe USB-Sticks in meiner Laptoptasche liegen, aber da sind keine Schlüssel drauf. Man sollte trotzdem auf den Laptop aufpassen. Diese Systeme sind alle nicht perfekt. Man sollte beim Tippen nicht murmeln. Wenn, dann sollte es nichts mit dem zu tun haben, dass man da tippt. Und wenn man Swap verwendet, dann nach Möglichkeit verschlüsselten Swap, damit es keine Möglichkeit gibt, dass durch irgendeinen dummen Zufall die Keys auf die Platte kommen können. Man sollte dazu sagen, es ist verdammt einfach, einen Schlüssel auf einer Platte zu finden. Dieser Schlüssel ist auf weiter Flur das einzige Stück harter Zufall. Alles andere lässt sich komprimieren. So, hier noch eine schöne kurze Liste von Links, wo man weitere Informationen findet. Ja, wie gesagt, wir stellen die ganzen Folien dann ins Netz, inklusive der Linksseite. Gibt es Fragen?
Achso. Vielleicht vor den Fragen noch ganz kurz was zur Motivation. Also, was rübergekommen sein sollte, ist, wenn man Krypto macht, sollte man es richtig machen. Und die zweite Sache, worauf wir so noch nicht eingegangen sind, aber ich denke, das ist vielen klar, wenn der Rechner wegkommt und da sind wichtige Daten drauf, dann sind eben auch die Daten weg. Wenn man es verschlüsselt hat, sind die Daten nicht weg. Das kann sein, zu Hause wird eingebrochen, das kann sein, ich habe irgendwo einen Root-Server gemietet und aus irgendeinem Grund wird er an andere Leute weitervermietet. Man muss sich bloß mal bei eBay irgendwo einen Rechner bestellen und sich die Platten angucken auf den Dingern. Das ist zum Teil haarsträubend. Okay, aber jetzt sind Fragen. Die Frage war, wenn ich den Swap-Bereich verschlüssele, wie geht die Performance in die Knie, so wie man es vorhin gesehen hat. Also man kann so mit 20-30% rechnen. Wenn ich die Performance des Rechners erhöhen will, baue ich einfach eine zweite Platte ein, lege den Swap darauf und habe viel, viel mehr Performance gewonnen, als ich dadurch verliere.
Man sollte noch dazu sagen, die Performance geht bei verschlüsseltem Swap nur in die Knie, wenn auch tatsächlich der Swap benutzt wird. Das passiert im Normalbetrieb äußerst selten.
Okay, falls sonst noch Fragen sind, ihr findet uns am Stand vom Chaos Computer Club Dresden, wo ihr so und so vorbeikommen wolltet, wegen der Unterschrift gegen die Softwarepatente, oder in der Praxis Dr. Tux. Dankeschön.
Dieser Vortrag erfolgte im Rahmen der Chemnitzer Linux-Tage 2005. Die Rechte für den Beitrag liegen bei dem Referenten. Weitere Informationen gibt es unter www.linux-tage.de. Chemnitzer Linux-Tage.